Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration? Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer. Für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke. Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke.
Einen wunderschönen guten Tag aus dem heißen Weinheim heute. Ja, heute ist einer der Tage, an denen das Wetter uns quasi an die Badeseen oder wie mich in den Keller verfrachtet, um der Hitze hier zu entfliehen. Und heute habe ich ein völlig anderes Thema, das zunächst erstmal auf den ersten Blick mit digital nicht sehr viel zu tun hat. Ich möchte heute nämlich über das Thema Verschwörungstheorien sprechen und ich habe hierzu einen aktuellen Buchautor gewinnen können, nämlich den Ingo Leibner. Und diejenigen, die mich kennen und meine Publikationen verfolgen, weiß, Ingo Leibner ist einer meiner Co-Autoren des Buches nicht die verzockte Zukunft, nein, sondern die Lüge der digitalen Bildung, wie unsere Kinder das Lernen verlernen. Und wir haben vor 5 Jahren dieses Buch gemeinsam entwickelt, geschrieben und publiziert. Und seitdem kennen wir uns und sind sehr freundschaftlich miteinander verbunden. Und der Ingo hat zusammen mit seinem Kollegen, seinem Co-Autor Joachim Stall, bei Redline dieses Buch Verschwörungstheorien, eine Frage der Perspektive geschrieben. Und auch wenn es auf den ersten Blick zunächst nichts mit digital zu tun hat, werden wir uns aber, zumindest mit meinen Fragen gesteuert, schon sehr intensiv damit beschäftigen, ob nun das Internet, die digitale Revolution, die Disruption aktuell oder was uns da noch bevorsteht, tatsächlich dazu führt, dass Verschwörungstheorien beliebter, bekannter oder vielleicht auch glaubenswürdiger werden. Und insofern haben wir hier ein Gespräch, das weniger jetzt ein Gespräch von Frage-Antwort ist, sondern ich teaser den Podcast mit 4 bis 5 Fragen konkret an und Ingo nimmt hier sehr ausführlich, weil auch notwendig und vor allem auch sehr anschaulich dieses Thema dann aufs Korn und bringt uns einige praktische Beispiele. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und sehr, sehr interessante Einblicke und neue Erkenntnisse zum Thema Verschwörungstheorien. Ja, lieber Ingo, du hast ja ein neues Buch geschrieben, gemeinsam mit deinem Kumpel Joachim Stall. Und was natürlich als Allerwichtigstes ist, ist natürlich der Titel. Das heißt nämlich Verschwörungstheorie, eine Frage der Perspektive. Du hast dich also, oder ihr habt euch mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Was war denn da nun die zentrale Motivation, sich mit diesem Thema über so lange Zeit zu beschäftigen?
Ja, was unser Buch vielleicht abhebt von vielen anderen Büchern, die es bereits im Thema gibt, ist folgender Sachverhalt. Wir haben versucht, möglichst menschennahe zu kommen. Wir haben viele, viele Stunden Interviews geführt mit Menschen, die sich in verschwörungstheoretischen Denken mehr oder minder schon stark verstrickt hatten, zum Teil auch diese Welt wieder verlassen konnten, zum Teil noch mittendrin steckten. Und unsere Idee war es, einfach mal rauszufinden, was treibt diese Menschen um? Was bewegt sie? Wieso ticken die so, wie sie ticken? Und eine der erstaunlichen Erkenntnisse war auch wirklich die, wir alle sind irgendwie Verschwörungstheoretiker und es kommt ein bisschen auf die Dosis drauf an. Und die spannende Frage war immer, wie groß sind eigentlich die Abstände bei den Scheuklappen? Also wir alle haben unsere Scheuklappen auf und die sind mehr oder minder groß oder stark eingestellt und dementsprechend neigen wir alle auch zu verschwörungstheoretischen Denken. Ich denke nur mal an so eine ganz alltägliche Situation. Es kommt jemand ins Büro und auf der anderen Seite steht jemand, der wirft einen grimmigen Blick zu und wenn ich jetzt für sowas sensibel bin, dann bin ich sofort betroffen und denke, oh Gott, der will was von mir, der ist böse, der hat irgendwie eine Beschwerde am Start und geht gleich zum Chef und erzählt ihm, wie furchtbar ich bin. Und schon da kann man merken, geht ja eigentlich schon verschwörungstheoretisches Denken los, weil, und das ist so ein Merkmal für verschwörungstheoretisches Denken, wir dazu neigen, Dinge in einen Zusammenhang zu bringen, die vielleicht objektiv gar keinen Zusammenhang haben, die uns aber sinnvoll erscheinen, weil wir das evolutionär so in unserem menschlichen Denken angelegt haben. Also wenn ich zum Beispiel im Urwald unterwegs bin und es rennt ein Tiger auf mich zu, dann brauche ich nur sein Fauchen zu hören und seine Felszeichnung wahrzunehmen und schon nehme ich die Beine in die Hand und renne und springe auf den nächsten Baum hoch, um mich zu retten. Das ist eine sehr, sehr gute, blitzschnelle Reaktionsweise der Menschen, um Gefahrensituationen zu entkommen. Das nennt man Heuristik in der Psychologie. Das Problem ist aber nur, dass wir dieses heuristische Denken auch in vielen, vielen anderen Situationen anwenden, wo es viel, viel notwendiger wäre, einfach mal einen Schritt zurückzumachen, sich in Ruhe die Fakten vorzunehmen, sich genau zu überlegen, kann das eigentlich so sein, wie es mir hier erzählt wird? Ist das nicht vielleicht ganz anders gewesen? Und wir Menschen neigen dazu, auch da sehr schnell sprunghaft assoziativ zu denken und zu Schlussfolgerungen zu kommen, die dann oftmals mit der Realität nichts zu tun haben. Und da sind wir ganz stark dran an den psychologischen Grundlagen von Verschwörungstheorie, weil Verschwörungstheoretiker sich eben auch dadurch auszeichnen, dass sie dieses assoziative Denken sehr, sehr stark betreiben.
Ja, okay, also du sagst oder ihr sagt, ich sag's jetzt einfach mal du, weil wir beide jetzt miteinander sprechen, dass wir alle quasi Verschwörungstheoretiker sind, mehr oder weniger. Jetzt sagst du zugleich, naja, man sollte mal einen Schritt zurückgehen und sich vielleicht auch mal Daten und Faktenlagen anschauen. Also muss man sich ja schon irgendwie auch analytisch mit den Gegebenheiten unserer realen Welt auseinandersetzen können. Jetzt wissen wir, sowohl in den Schulen als auch in den Unis macht das so immer mehr Menschen Probleme, gerade eben sich Fakten anzugucken. Weil es ja auch viel einfacher ist, assoziativ zu denken, ne? Also mit den solchen Heuristiken zu denken, als nun tatsächlich mit Zahlen, Daten, Fakten, interpretatorisch umzugehen zu können. Also dieses analytische Denken, schreibt ihr ja auch, ist ja eine wichtige Grundvoraussetzung für den Umgang mit der Welt. Eigentlich nichts Neues, oder? Was ist das Neue daran?
Naja, also die Aufforderung zum analytischen Denken ist sicher schon tausende von Jahren alt. Aber angesichts der Brisanz von Fake News und Verschwörungstheorien, die ja gerade durch die massenweise Verbreitung durchs Internet enorm zugenommen hat, diese Brisanz, ist natürlich heutzutage ein kritisches Denken erst recht gefordert. Und wir stehen ja vor dem Problem, dass es inzwischen viele mediale Einflüsse gibt, die eher einen, wie soll ich sagen, etwas einschläfernden Aspekt mit sich bringen. Interessanterweise ist es auch etwas, was Verschwörungstheoretiker oft sagen. Jetzt widerspreche ich mich quasi selber, weil es gibt in der Verschwörungstheorie und gerade auch am rechten Rand so eine schöne Metaphorik zwischen den schlafenden Schafen, die einfach zur Schlachtbank geführt werden und brav das nachbeten, was die offiziellen Medien ihnen sagen. Und dann gibt es die Erwachten. Das sind die, die schweben über der Schafherde, die haben verstanden, woher die wahren Gefahren in der Welt kommen. Und das ist so eine Art geheime Elite. Und daraus resultiert dann auch ein unglaublicher Wahrheitsanspruch von Seiten von vielen Verschwörungstheoretikern, gerade auch am rechten Rand. Und dieser Wahrheitsanspruch, der macht mir Sorge, weil wenn ich eine Position vertrete, dann kann ich das ja gerne mit Vehemenz tun und auch mich für eine Sache einsetzen und sagen, ja, das ist mir wichtig. Aber wenn daraus ein absolutistischer, absoluter Wahrheitsanspruch wird, der alles andere vom Tisch fegt und vor allem die jegliche Kritik dann unterbindet mit dem Hinweis darauf, das ist ja alles nur manipuliertes Denken und ihr habt ja keine Ahnung, wie die wirklichen Verhältnisse sind, dann wird es gefährlich in der Welt. Weil dann eliminiere ich Kritik, dann eliminiere ich genau dieses analytische, kritische Denken, um letztlich bestimmte Machtpositionen mit großer Gewalt durchzusetzen. Das ist sehr, sehr gefährlich.
Also so ein Tipp könnte ja sein, wahre dich vor schnellen Schlüssen und über schnellen Entscheidungen, ne?
Das ist mit
Und
Sicherheit immer hilfreich im Leben,
ja.
aber gerade in einer medialen Welt, wo wir ja täglich mit Horrornachrichten vollgestopft werden und eine Nachricht die andere jagt und wir das eine kaum verdaut haben, da kommt schon wieder die nächste Meldung. In diesem Trubel, in dieser unglaublichen aufgeregten, erregten Situation ist natürlich die Möglichkeit eines Fehlschlusses gewaltig gestiegen im Grunde genommen.
Du sagst auch, dass diese kritischen Überlegungen über Realitäten sich in Repressionen umdeuten lassen, eben zur Immunisierung gegen Kritik. Und sind wir da nicht alle irgendwie auf dem Weg, alles, was nicht unserer Meinung entspricht, quasi zu negieren, auszublenden, um halt Kritik zu vermeiden, um uns über die Sache selber zu erheben, um eben irgendwie einen Umgang mit dieser komplexen Welt zu bekommen? Stichwort Filterblase.
Ich denke, da sind wir natürlich alle mehr oder minder stark anfällig, aber man kann das auch zu einer Art Propagandainstrument machen. Und das kann man ja wunderbar am rechten Rand der Gesellschaft beobachten, wenn man AfD-Politiker hört, wie sie sich äußern. Und da steckt ein Kalkül dahinter. Und zwar folgendes Kalkül in meinen Augen. Ich vertrete erst eine furchtbare These, zum Beispiel, das Dritte Reich war nur ein Vogelschiss im Rahmen einer glorreichen Geschichte Deutschlands. Dann rudere ich zurück und sage, nein, ich habe es ja gar nicht so gemeint. Es war übrigens der Gauland, der das gesagt hat mit dem Vogelschiss. Dann rudere ich zurück und relativiere das Ganze. Und wenn dann Kritik laut wird, dann fordere ich, aber man wird doch mal sagen dürfen, das mal sagen dürfen, was wir da gesagt haben. Und ihr wollt ja uns an unserer freien Meinungsäußerung hindern. Dann wird die Kritik zur Repression umgedeutet. Und das hat ganz viele Vorteile. Wenn ich nämlich Kritik in Repression umdeute, dann werde ich nicht zum Kritisierten, sondern zum Opfer. Und zwar zum Opfer eines Mainstreams, eines wahrscheinlich links-grün versifften Mainstreams, wie das in der Terminologie der AfD so schön heißt. Herr Meuthen hat das ja so ausgedrückt. Und wenn ich auf diese Weise zum Opfer werde, kann ich natürlich A, mich mit all meinen Anhängern wunderbar solidarisieren, weil die jubeln mir jetzt zu. Menschenskinder, der Mainstream hat wieder Böses geschrieben und die Regierung und überhaupt und sowieso. Und dann kann ich mich in der eigenen Opferrolle unglaublich stabilisieren, was mein eigenes Ego angeht und natürlich auch, was die Stabilisierung innerhalb der Gruppe angeht, mit der ich gegen den Mainstream Attacken reite. Und deswegen ist das natürlich ein ganz hervorragendes Mittel, jegliche Kritik, die an mir geäußert wird, umzudeuten in Repression als Unterdrückung zu interpretieren, um damit als Gruppe wieder mich stark machen zu können. Und das, glaube ich, ist eine Eigenart, die man sehr oft bei Verschwörungstheoretikern finden kann.
Ihr habt ja in dem Buch auch ganz viele Beispiele in Form halt von den besagten Interviews aufgegriffen. Viele alte und auch aktuelle Beispiele, wirklich auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive quasi schon hinterfragt, ne? Haben Verschwörungstheorien nicht dennoch etwas Faszinierendes, weil sie einfach eben deine von dir angesprochenen Wahrheiten gut auf den Punkt bringen können, weil sie zugänglich sind, weil sie visualisierbar sind, weil sie sicherlich auch simplifizierend sind. Das hat doch was Phänomenales, ne? Also die jetzt am rechten Rand über Merkel muss weg Propaganda und Plakate tragend durch Halle, Leipzig und Dresden laufen. Okay, aber es gibt ja ganz, ganz viele Sympathisanten. Wo liegt das Phänomenale daran?
Also zunächst einmal, glaube ich, muss man feststellen, und das machen wir auch in unserem Buch, in einem ganzen Kapitel, Verschwörungen gibt es ja wirklich. Also es ist ja nicht so, dass wir in einer verschwörungsfreien Welt leben würden, ganz im Gegenteil. Da kann man bei der Verschwörung des Catilina im alten Rom anfangen und da kann man die Verschwörung gegen Caesar anführen, der ja auch ermordet wurde, um die Republik zu retten, um eine Alleinherrschaft zu verhindern. Also da gibt es tausend Beispiele, wie Verschwörungen funktionieren. Auch literarisch hat das Schiller dargestellt in der Verschwörung des Fiesco zu Genua. Auch dort taucht es auf als Motiv. Und letztlich gibt es ja auch die wirklich mutige und berühmte Verschwörung von Stauffenberg, der versucht hatte, mit einer Bombe Hitler zu beseitigen. Und wenn ihm das geglückt wäre, dann wäre er wahrscheinlich als Held in die deutsche Geschichte eingegangen. Das hat er auch so geschafft. Aber leider Gottes wurden er und seine Mitstreiter alle dann von den Nazis ermordet für diesen Versuch, Hitler zu töten. Also es gibt eine ganze Reihe von Verschwörungen und vor allen Dingen, wie man bei Stauffenberg auch sieht, es gibt sogar gute Verschwörungen. Also, wo man sagen würde, moralisch ist das ja schon in Ordnung, was sie da gemacht haben. Zumindest aus unserer Perspektive heute. Dann haben wir aber auch das Phänomen, dass wir Dinge als Verschwörungstheorie brandmarken, von denen wir glauben, sie können gar nicht so sein. Also Beispiel, wenn vor paar Jahren, also 2010, 2011, ein Journalist geschrieben hätte, die NSA hört die gesamten E-Mails ab, belauscht das Handy von Merkel und kontrolliert das komplette Internet. Wir hätten ihn glatt als Verschwörungstheoretiker verspottet. Das kann doch gar nicht sein, dass sie sowas machen. Und seit 2013, seit den Enthüllungen von Snowden, wissen wir platt das Gegenteil. Und dann gibt es noch einen ganz großen Bereich der Verschwörung, der auch immer gerne untergeht, nämlich die Verschwörungen in der Wirtschaft. Also alles, was mit Kartellbildung zu tun hat. Wenn Absprachen getroffen werden, Preisabsprachen, Gebietsabsprachen, wenn zum Beispiel auch technische Absprachen getroffen werden, wie es offensichtlich ja auch bei Dieselgate der Fall gewesen sein könnte, wenn man der Berichterstattung glauben darf, dann haben wir gerade auch im Bereich der Wirtschaft Verschwörungen ohne Ende mit gigantischen milliardenschweren Schäden. Ein Beispiel ist auch die, ja, ich habe es im Buch als Libor-Verschwörung bezeichnet, das waren die Manipulationen des englischen Zinses für kurzfristiges Ausleihen von Geld unter Banken. Und da hatte man durch Manipulationen dafür gesorgt, dass man schon vorher wusste, wie der Libor aussieht am nächsten Tag, wie hoch die Zinshöhe ist. Und du kannst dir vorstellen, wie fantastische Insidergeschäfte dadurch möglich wurden, wenn ich schon weiß, wie morgen der Libor sein wird. Also da hat man eine ganze Reihe von ganz, ganz echten Verschwörungen am Start. Und das taucht auch immer wieder auf. Also da muss man gut aufpassen, dass man das nicht alles über einen Kamm schert und dass man sich auch immer wieder klar macht, es gibt Verschwörungen, schon immer. Und es wird sie immer geben. Und es gibt ja auch den Straftatbestand der Verschwörung. Zumindest weiß ich das, glaube ich, aus dem amerikanischen Strafrecht. Sobald sich zwei Menschen zu einem gemeinsamen Verbrechen verabreden, nennt man das Verschwörung. Also das ist so die Seite, die man nicht vergessen darf. Und deswegen ist es ja auch so gefährlich, wenn der Begriff Verschwörungstheorie zum Kampfbegriff wird. Weil man kann mit diesem Begriff auch durchaus berechtigte Kritik und vernünftige Kritik abmeiern und kleinhalten und kaputt machen, weil man ja mit dem Begriff ganz stark die Reputation eines Menschen angreift, der sich kritisch zu einem bestimmten Thema äußert. Gleichzeitig muss man aber auch ganz klar sagen, es gibt obskure Verschwörungstheorien, gerade auch am rechten Rand. Ich will mal eine zitieren. Da wird dann auch ein typisches Merkmal retrospektiv gedacht. Also zum Beispiel wird behauptet, die Amerikaner haben Libyen kaputt gebombt, 2010, 2011, das war der nordafrikanische Frühling, der arabische Frühling. Und die haben das nur gemacht, damit ein paar Jahre später die libysche Staatlichkeit so kaputt ist, dass dann die dann initiierten und auch wieder von Amerikanern interessanterweise geplanten Flüchtlingsströme durch Libyen ungehindert nach Europa kommen konnten, um hier jetzt Schaden anzurichten. Das ist die Theorie von der Migrationswaffe. Also, und da wird's dann wirklich obskur. Und da müssen wir auch einfach sagen, es gibt im Grundgesetz die Formulierung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es kann nicht sein, dass in der Öffentlichkeit die These vertreten wird, Menschen seien eine Waffe. Das ist eine Erniedrigung und eine Freigabe zum Abschuss im übertragenen Sinne des Wortes, weil man das schon immer in Unrechtssystemen so gemacht hat. Man hat, wenn man Menschen verfolgen wollte, zum Sündenbock machen wollte. Das haben auch die Nazis mit den Juden gemacht. Dann hat man eine Ungeziefer-Metaphorik herangezogen, hat man sie als Schädlinge gebrandmarkt, dann hat man sie abgewertet und so hat man auf einer geistigen Ebene die physische Vernichtung vorbereitet. Ich will es nicht unterstellen, dass diese ganzen Propagandisten solcher Verschwörungstheorien automatisch auch an die Vernichtung gedacht haben, dieser Menschen. Aber wir müssen uns klar werden, wer solche Verschwörungstheorien in diesem Maßstab verbreitet und aufstellt, der bereitet ein geistiges Klima vor, in dem dann später entsprechende Straftaten gedeihen können. Und wir haben ja gerade eine ganz lebhafte Diskussion um den ermordeten Regierungspräsidenten von Kassel, wo ja offensichtlich auch der rechte Rand der Gesellschaft deutlich beteiligt gewesen ist. Und da müssen sich halt all die Leute fragen, die über Jahre gehetzt haben in der Öffentlichkeit, ob sie nicht auch eine gewisse Mitschuld daran tragen, dass in einem solchen Klima dann solche Taten möglich werden. Es geht nicht um eine Logik im Sinne von, du bist schuld, der hat das und das deswegen gemacht. Aber es geht um die Frage, wie entsteht ein Klima des Hasses und der Abwertung und der Vernichtung, in dem dann so etwas möglich wird. Und genau das ist das wichtige Thema bei diesen ganzen Verschwörungstheorien am rechten Rand, die ich da auch im Buch als besonders gefährlich eigentlich darstelle. Weil hier werden Vorurteile bedient, hier werden Theorien aufgestellt, die völlig haltlos sind. Ich möchte nur eine noch zitieren, und zwar die Theorie vom Bevölkerungsaustausch. Das ist auch eine Theorie der identitären Bewegung in Österreich zum Beispiel und auch der identitären in Deutschland. Der große Austausch, das nimmt auch Herr Gauland in den Mund, dieses Wort. Ich habe ihn das auch schon sagen hören. Und das besagt, dass wir langfristig eine Strategie haben in Europa, dass die autochthone Bevölkerung, wie das immer so schön heißt, also die ursprüngliche Bevölkerung, systematisch ausgetauscht würde gegen eine islamisch geprägte Bevölkerung. Und wenn man jetzt einfach mal hier Fakten anführt und sagt, Leute, wir haben im Moment in Deutschland 4-6% Menschen mit muslimischem Glauben. 4-6%. Das heißt im Umkehrschluss, 96-94% der Menschen sind nicht islamischen Glaubens in Deutschland. Und wenn man Prognosen anschaut, die in der Wissenschaft durchaus üblich sind, aber natürlich auch auf einem wackeligen Boden stehen, wie zum Beispiel Prognosen über die weitere Entwicklung der Zuwanderung in Europa, dann kommen die in den ausgeprägtesten Szenarien zu dem Schluss, dass vielleicht zwischen 15-20% eventuell Menschen sein könnten im Jahr 2050, die einem islamischen Glauben anhängen könnten, wobei das aber sehr brüchige Zahlen sind. Und selbst wenn dieser massive Zuwanderungsdruck entstünde und entstehen könnte, heißt das immer noch im Kehrschluss, 95-80% der Bevölkerung bleiben ursprünglich erhalten von der ursprünglichen Bevölkerung. Also man kann hier mit schlichter Bevölkerungsstatistik und ein bisschen Rechnen zeigen, wie hier ein Popanz aufgebaut wird mit gefälschten Daten, mit gefälschten Zahlen, der völlig an der Realität vorbeigeht und der dann aber Verschwörungstheorien transportiert, die wirklich gesellschaftlich gefährlich werden können.
Hm, hm. Ja, und umso wichtiger wird es ja dann quasi auch Menschen, jetzt nicht die wissenschaftliche Erkenntnistheorie beizubringen, das wäre sicherlich vermessen bei uns Erwachsenen, aber im Ausbildungsbereich, sowohl in Schule als auch an Hochschulen, ist das ja schon ein wichtiges Thema. Also wie kann man quasi diejenigen, die noch zu prägen sind, also die ganz Jungen, in den fortführenden Schulen, als auch dann in der beruflichen Ausbildung beginnt bei der Hochschule und in den Unternehmen quasi dieses Thema weiterbringen. Weil letztendlich muss ja jeder irgendwie so ein bisschen Mathematiker sein, so ein bisschen Statistiker sein. Aber das meinst du ja gar nicht, sondern du hast ja ein ganzes Kapitel damit verbracht, quasi über Medienkompetenz dich auszulassen und sie zu formulieren. Vielleicht kannst du das mal so in wenigen Worten auf den Punkt bringen. Was bedeutet das jetzt? Das ist ja nicht die digitale Medienkompetenz, wie wir in unserem Buch Lüge der digitalen Bildung geschrieben haben, sondern das ist ja eine Kompetenz zur Findung von Wahrheit, oder?
Naja, also die Wahrheit ist natürlich ein heißes Eisen, weil die Wahrheit zu finden ist ja schon wieder ein sehr vermessener Anspruch. Aber ich habe im Buch an der Stelle die Geschichte aus dem alten Indien berichtet, vom Elefanten und den 6 Blinden. Mhm. Und das geht so etwas kurz gefasst so, wir haben einen Raum und da betreten 6 Blinde nacheinander diesen Raum und jeder tastet einen anderen Teil des Elefanten ab. Der eine erwischt den Rüssel und er ist felsenfest davon überzeugt, der Elefant ist eine Schlange. Der nächste tastet das große vordere linke Bein ab und spürt ganz klar, das ist eine Säule. Der nächste tapst am Leib entlang und spürt den Mark und den Bauch und siehe da, das ist eine Wand. Und so geht das immer weiter und weiter. Das kann man sich jetzt vorstellen, was die 3 anderen auch noch für ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Und hinterher fragt man sie dann, ja, was habt ihr denn jetzt eigentlich gesehen? Und dummerweise fangen sie fürchterlich an zu streiten, weil jeder auf seiner Position beharrt. Der eine sagt, das war eine Schlange, der nächste sagt, es war eine Säule, der dritte sagt, es war eine Wand. Und der spannende Aufruf zur Medienkompetenz ist jetzt, und das kann man in Schulen üben und trainieren, dass man Perspektivwechsel übt, dass man versucht, die Leute ins Gespräch zu bekommen und zu sagen, ey, dein Blick der Welt ist total okay, das ist deine Sichtweise, aber schau mal, der sieht es so und der sieht es so und der sieht es so. Und ich muss da immer an den Franz Glaff denken, den Waldorflehrer aus Düsseldorf, der immer so eine schöne medienpädagogische Einheit mit seinen Schülern macht. Der geht auf eine Veranstaltung und dann lässt er diese Veranstaltung erstmal filmen. Das wird alles auf Video aufgenommen. Das macht er mit der Oberstufe übrigens. Und dann werden 2 Gruppen gebildet und die eine Gruppe und die andere Gruppe kriegen jeweils dasselbe Material, dieselben Tonspuren, dieselben Bilder. Aber die A-Gruppe bekommt den Auftrag, macht einen negativen Bericht über die Veranstaltung und die B-Gruppe bekommt gesagt, macht einen positiven Bericht über die Veranstaltung. Und siehe da, plötzlich entstehen 2 komplett unterschiedliche Filme mit demselben Material. Und das sind Lernansätze aus der Realität, wo man Schülern wirklich ganz toll vermitteln kann, trau den Bildern nicht, die dir im Fernsehen gezeigt werden. Begleite das, was du medial wahrnimmst, immer mit höchster Skepsis und überlege dir immer, wie viele Manipulationsmöglichkeiten stecken da drin. Und das gilt genauso für den Umgang mit Zahlen. Oftmals kann man ja schon durch ein bisschen Gefühl für Mathematik feststellen, dass es einfach nicht sein kann, dass meinetwegen 96% aller Vergewaltigungen in Chemnitz durch Flüchtlinge erfolgen, wo doch die Flüchtlinge nur einen Anteil von 2,3% der Gesamtbevölkerung haben. Also solche Sachen können einem wirklich auffallen, wenn man ein bisschen wach dafür ist. Und was ich da zitiere, ist übrigens wieder eine Veröffentlichung der AfD, die in dieser ganzen Chemnitz-Hysterie letztes Jahr, 2018 im Herbst, auch solche Zahlen verbreitet hat. Und das ist einfach dann wirklich das ist wirklich Öl ins Feuer gegossen, mit völlig an den Haaren herbeigezogenen Pseudotatsachen. Und die Polizei in Sachsen hat doch prompt am nächsten Tag vehement widersprochen, hat ganz klargestellt, dass das völlig falsche Zahlen gewesen sind, dass also der Anteil der Flüchtlinge an den Vergewaltigern extrem weniger gewesen ist, als es die AfD zuerst verblasen hat. Ne? Mhm. Und solche Sachen, da muss man sensibel für werden. Und genauso kann man auch sensibel werden, wenn man sich mit Sprache beschäftigt. Also oftmals dient ja Sprache wunderbar der Differenzierung und der nüchternen und guten Darstellung von Argumenten und Fakten. Und das kann man dann gegeneinander stellen und hat dann Freude dran. Sprache kann auch sehr ein Stück weit polemisch werden und kann auch etwas zuspitzen. Satirik kann entstehen. Das sind alles wunderbare Spielarten der Sprache, die will ich überhaupt nicht missen. Aber wenn sie hetzerisch wird, die Sprache, wenn sie zerstörerisch wird, wenn sie Minderheiten zum Abschuss freigibt, dann muss man dafür sensibel werden und dann muss man Schüler auch dafür sensibilisieren, so etwas nicht zu konsumieren als selbstverständlich, sondern zu spüren, hoppla, hier geht aber jetzt was ganz, ganz, ganz gewaltig nach hinten los.
Jetzt haben wir ja jetzt haben wir in der Bildung so viele Herausforderungen. Ne? Also man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, um unser Bildungssystem auf die Zukunft vorzubereiten und unsere jungen Kinder und Jugendlichen und Erwachsenen richtig fit zu machen für ihr Leben, für ein mündiges, verantwortungsvolles Leben. Wie würdest du jetzt in diesen ganzen Anforderungen, begonnen bei G8, G9-Diskussionen über Digitalisierung bis hin zu Verschwörungstheorien, denn dieses Thema Verschwörungstheorie einordnen? Sollte das vielleicht Eingang in die Bildung finden, in die Lehrplangestaltung? Sollte es Vorlesungen dazu geben? So, also, weißt du, so, was könnte man jetzt Menschen, die jetzt gestaltend mit jüngeren Leuten arbeiten, was kann man denen an die Hand geben?
Also ich würde am liebsten immer gleich einen ganz großen Bogen schlagen, nämlich von den Thesen aus dem Lügenbuch, dass man doch die Kinder im Zeitabschnitt zwischen Geburt und 12. und 14. Lebensjahr möglichst frei von digitalen Medien halten sollte, damit sie wirklich wesentliche Dinge lernen, die sie brauchen, nämlich Impulskontrolle, den Belohnungsaufschub, soziale Kompetenz, soziales Verhalten, haptische Fähigkeiten, sprich motorisch sich bewegen in der Welt, und sensorische Fähigkeiten, Wahrnehmungsschulen, Hören, Riechen, Schmecken etc. Und das geht halt am besten, wenn sie Fußball spielen oder wenn sie in der Natur unterwegs sind oder wenn sie ein Musikinstrument üben. Und da brauchen die überhaupt nicht diese digitalen Medien. Warum sage ich das jetzt nochmal an der Stelle? Weil wir durch eine solche Kindheit, die tatsächlich auch evolutionär bedingt so sein sollte, die Grundlage dafür schaffen, dass die Kinder eine kognitive Reife erreichen, die es dann später ermöglicht, wenn sie alt genug sind, mit 12, 14, 15, 16, sich auch tatsächlich mit der Frage von Fake News und Verschwörungstheorien produktiv und sinnvoll auseinanderzusetzen. Dazu brauchen sie aber erst einmal eine ganz positive Rückkopplung in der Welt. Sie müssen sich hier wohlfühlen, sie müssen Urvertrauen entwickeln, sie müssen geliebt sein, sie müssen akzeptiert sein, so wie sie sind. Und sie dürfen nicht gleich in irgendwelche intellektuelle Überforderung gestürzt werden, wie das eben in meinen Augen digitale Medien an vielen Stellen bereits tun. Und daher eigentlich die gesunde Entwicklung der Kinder ein Stück weit untergraben. Und wenn man das jetzt als Gesamtkonzept anschaut, dann könnte man auch den Professor Hübner zitieren, der ja von einer indirekten Medienpädagogik in den ersten Jahren spricht. Also es geht um eine Verwurzelung in der Welt, es geht um sensomotorische Integration, es geht darum, dass sich das Gehirn gut entwickeln kann, dass die Menschen hier ankommen auf dieser Erde. Und dann können Sie später durchaus durch eine direkte Medienpädagogik im Sinne von solchen Projekten, wie ich sie vorhin aus der Waldorfschule genannt habe, von Franz Glas mit den zwei Gruppen, die unterschiedliche Filme zur selben Veranstaltung machen, dann kann man mit dieser direkten Medienpädagogik den Kindern auch journalistisches Grundverständnis beibringen. Nämlich, was ist eine Quelle? Was ist eine seriöse Quelle? Wodurch zeichnet sich eine seriöse Quelle aus? Wie wird zitiert? Stützt sich der eine Experte auch auf andere Experten ab oder fabuliert er einfach nur aus der freien Luft heraus seine Thesen? Wo sind denn die Studien, die das Ganze belegen? Sind die Studien auch seriös? Und so weiter und so fort. Also Quellenprüfung durchführen. Quellenprüfung, Textanalysen machen, Argumentationsstrukturen aufdecken, im Deutschunterricht gute Erörterungen verfassen, Pro- und Kontraschemata lernen und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt da auch schon im ganz konventionellen Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathe etc. so viele Ansatzpunkte für Medienpädagogik. Wir sehen die aber zum Teil gar nicht. Ja? Mhm. Und wie gesagt, wenn ich auf die Grundthese unseres Buches nochmal zurückkomme, kann eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter, dann sehe ich genau in dieser Art von computerfreien Kindheit eine Grundlage, dass wir später Menschen dazu befähigen, mit der inneren Distanz zu solchen Verschwörungstheorien durch die Welt zu gehen. Weil dazu bedarf es einer Selbstkontrolle, einer Selbstwahrnehmung, einer Selbsterkenntnis, einer Selbsterlebnisebene. Mhm. Und wenn ich diese Selbsterlebnisebene von vornherein zustopfe mit medialen Einflüssen, mit materialistischen Reizen, die von außen kommen und den Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit biete, sich selbst positiv zu erleben, dann werden sie in meinen Augen natürlich auch sehr viel anfälliger für Verschwörungstheorien aller Art. Dann ist es plötzlich ganz schick, daran zu glauben, dass die Erde flach ist oder dass, was weiß ich, Aliens vor Jahren oder Jahrtausenden auf die Erde kamen und als Reptiloiden heutzutage in der Innererde leben. Also dann wird plötzlich dieser ganze, doch in unseren Augen relativ klar durchschaubare Unsinn hoffähig. Ja? Und dem müssen wir vorbeugen.
Ja, ja. Ja, das ist ein fantastischer Appell, Ingo. Und du hast ja auch im Kapitel 13 ja auch viel dieses Thema der Selbstreflexion hervorgehoben, dass es quasi notwendig ist, halt für ein neues, vielleicht eher wahrheitsorientierteres, vielleicht auch tatsächlich mündigeres Leben. Aber ich glaube, wir können da festhalten, dass die Ursachen für den Umgang, Identifikation, Umgang etc. mit Verschwörungstheorien viel, viel früher gelegt werden, als jetzt zu sagen, wir wollen jetzt 50-Jährige dahin schulen, dass 9/11 vielleicht doch keine Verschwörungstheorie war oder ähnliches. Ja. Okay, gut. Du hast abschließend vielleicht noch ein Beispiel genannt von einem Menschen, auf dem du viel Zeit verwandt hast während des Schreibens, nämlich auf Herrn Ganser, Daniel Ganser, der ja eine riesengroße Fangemeinde hat. Warum hast du so viel Zeit auf ihn verwandt?
Also Herr Ganser ist eine faszinierende Gestalt der Gegenwart, weil er mit dem Thema 9/11 eine Nische besetzt hat, wo er sehr geschickt und sehr interessant auf der Bühne steht, wo er brillant spricht, wo er sehr überzeugend auch auftritt, wo er hochspannende Argumentationsketten entwickelt. Und dadurch tausend von Menschen zu seinen Vorträgen locken kann man sagen. Er ist sehr, sehr populär. Ich würde sogar sagen, er ist es derjenige aus der gesamten Sphäre der Verschwörungstheorie, der wirklich im Moment auch den größten und durchschlagendsten Erfolg hat. Also das kann man ja auch durchaus in ökonomischen Zahlen wahrscheinlich erfassen. Wenn dann eine Karte 25 Euro kostet und 1.000 Leute kommen, dann braucht man nur ein bisschen multiplizieren, um zu wissen, was so ein Abendumsatz da möglich ist bei solchen Veranstaltungen. Und deswegen zieht er natürlich auch die Pfeile auf sich. Der Kritik ist klar, jemand, der so sich exponiert und in die Öffentlichkeit geht, der muss sich natürlich auch gefallen lassen, dass er gerade auch von historischen Fachkollegen immer wieder auch unter Feuer genommen wird. Und wir haben ihn in unserem Buch natürlich auch nicht auslassen können. Ich muss dazu sagen, wir haben eine offizielle Interviewanfrage hingerichtet und bekam als Antwort, dass er im Moment keine Interviews gibt. Also wir hätten gerne mit ihm auch persönlich gesprochen über seine Theorien. Und kurz gefasst steht Herr Ganser ja für Ja, für was denn jetzt eigentlich? Für ein Hinterfragen der offiziellen Theorie zu 9-11? Die offizielle Theorie zu 9-11 lautet ja, jetzt bin ich auch schon ganz in der ganzerschen Diktion drin, merkst du es? Also offizielle Theorie, ne? Lautet ja, dass es ein Anschlag von Osama bin Laden war, der in seinem Al-Qaida-Netzwerk Leute dazu gebracht hat, mit Flugzeugen ins World Trade Center zu fliegen. Ein viertes Flugzeug stürzte dann über Pennsylvania ab. Nee, warte mal, ein viertes, genau, und das dritte landete ja oder stürzte ins Pentagon. Das ist ja so dieses Szenario, was wir alle aus dem Fernsehen auch kennen. Und um diese Ereignisse haben sich natürlich viele Fragezeichen ergeben, weil das war so epochal und so einmalig. Und natürlich gibt es bei solch einem Ereignis auch immer viele Widersprüche. Also zum Beispiel erzählt Ganser immer gerne die Geschichte, dass ein drittes Gebäude eingestürzt ist, WT7, und dann zeigt er auch gerne den Mitschnitt aus der BBC-Sendung, wo um 17 Uhr das Gebäude noch im Hintergrund steht und um 17 Uhr sagt aber die Nachrichtensprecherin, es sei gerade zusammengebrochen. Aber de facto ist das Gebäude wirklich erst 20 Minuten später zusammengebrochen. Aha, denkt natürlich jetzt der interessierte Laie, boah, die wissen ja bei der BBC schon, dass das Gebäude zusammenkracht. Da kann was nicht stimmen. Und das ist genau das, was wir bei Ganser festgestellt haben, an vielen, vielen Beispielen, dass er suggestive Zusammenhänge herstellt, die erstmal rein assoziativ sich einstellen, ohne dass er eine wirklich falsifizierbare These aufbaut. Das wird ein bisschen kompliziert, weil was Ganser macht, ist, er sagt immer, ich weiß nicht, was passiert ist am 9. am 11. September. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Das können Terroristen gewesen sein, das kann die Bush-Regierung selbst gewesen sein, das kann die Duldung durch die Bush-Regierung gewesen sein. Ich sage es Ihnen nicht. Ich werde Ihnen dazu nichts sagen können, aber ich möchte die Fragen stellen dürfen. Und ein Schweizer Historiker hat dazu regelrecht sehr, sehr gut angemerkt, dieses Fragenstellen ist schon ein Teil von Verschwörungstheorien. Weil, und das ist das Fatale dran, natürlich ist es ehrenhaft, Fragen zu haben, Fragen zu stellen, aber in der Wissenschaft geht es auch immer um Hypothesen und um Begründung von Hypothesen. Und wenn man jetzt an Popper denkt mit der Falsifizierbarkeit, dann hat eine Hypothese so lange ihren Rang als wissenschaftliche These, solange sie noch nicht widerlegt worden ist. Aber ich muss sie unterfüttern mit Argumenten, mit einer Theorie und am besten auch noch mit empirischen Daten. So funktioniert Wissenschaft gemeinhin. Und was bei Ganser so faszinierend ist, dass er ja eigentlich eher journalistisch argumentiert. Also das geht zum Beispiel dann so, dass er ein Bild von der Bush-Administration einblendet. Die sind alle in Schwarz gekleidet, ja. Nur Bush hat eine rote Krawatte an. Und dann sagt Ganser dazu, jemand hätte ihm gesagt, das erinnert ihn an die Mafia. So. Und wenn man dann noch den Zusammenhang aufbaut, dass der Bush fürchterliche Kriege geführt hat, also in Irak einmarschiert ist, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Da hat es Hunderttausende Tote gegeben. Dann haben wir die Folterskandale im Irak, Abu Ghraib und so weiter. Dann hat man so schon einige Sachen im Kopf, die man dann sehr schnell mit dem Bild Mafia assoziieren kann. Und plötzlich traut man das den Brüdern wirklich zu, dass die auch 9-11 selbst inszeniert haben könnten. Aber das behauptet Ganser nie. Er sagt nie, sie haben es so gemacht, sondern er stellt die Frage, es könnte so gewesen sein, muss aber nicht. Ne? Und das ist sehr geschickt und das ist eine Rhetorik, die einen ein Stück weit unangreifbar macht, so ein bisschen wie die Aussage, naja, also kräht der Hahn auf Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt, wie es ist. Ne? Und mit dieser Methode hat er unglaublich Erfolg in seinen Büchern, in seinen Vorträgen und räumt unglaublich ab. Und deswegen haben wir uns speziell angeschaut und auch nochmal zu dem BBC-Beitrag. Ich möchte das nicht so im Raum stehen lassen mit der 17-Uhr-Geschichte, dass also 17 Uhr das Gebäude noch steht und die Moderatorin sagt, es bricht zusammen und 17:20 ist tatsächlich erst zusammengebrochen. Wenn man sich den Tag vorstellt, der dort herrscht am 11. September, wie da alle Leute hohlgedreht sind, auf der journalistischen, auf der politischen, auf allen Ebenen der Welt im Grunde genommen, könnte man sagen. Und wenn man dann weiß, dass das WT7, der schon am Vormittag evakuiert wurde von Feuerwehrleuten, und man sagte, wir lassen das lieber abbrennen, es ist uns zu gefährlich, noch mehr Leute da drin zu verlieren, weil ja die zwei Türme gerade zusammengestürzt waren. Das war ja am Vormittag. Also wenn man diesen Kontext dann hat, dann ist es gar nicht mehr so erstaunlich, dass die BBC vielleicht durch eine Verdrehung im Nachrichtenkanal, durch eine falsche Ausdrucksweise eines Redakteurs bereits den Einsturz meldet, obwohl er noch gar nicht stattgefunden hat. Vielleicht war die ursprüngliche Meldung gewesen, Feuerwehr befürchtet Einsturz, und dann guckt einer nicht genau hin und dann wird aus Feuerwehr befürchtet Einsturz, Feuerwehr bestätigt Einsturz, und schon hast du eine Falschmeldung. Also das ist Alltag im Journalismus, dass so etwas passiert, dass es zu solchen Verdrehungen kommt und auch zu solchen Fehlmeldungen kommt. Und wenn man sich, wie gesagt, nochmal vorstellt, unter was für einem gigantischen Druck alle Beteiligten standen, die am 11. September Berichterstattung machen sollten, wo keiner wusste, was eigentlich passiert war, dann ist es eigentlich nicht mehr so erstaunlich, dass es zu so einer Verdrehung kommt. Und das ist etwas, was man auch bei Verschwörungstheorien ganz oft feststellen kann. Auf den ersten Blick denkt man, boah, was ist da nur passiert? Wie konnte das nur sein? Aber wenn man dann mal ein bisschen sich zurücklehnt, und das war das, was ich vorhin schon sagte, und guckt, na ja, okay, die haben das jetzt gemeldet, aber vielleicht gab es ja schon irgendwelche Vormeldungen und vielleicht befürchtete man ja den Zusammensturz, was übrigens auch der Fall war, dann bekommt plötzlich diese Kleinigkeit der fehlerhaften Berichterstattung längst nicht mehr die Brisanz im Rahmen des Gesamtgeschehens, wie man das so gemeinhin glauben will an der Stelle. Und mir ist eben ganz wichtig, ich finde es furchtbar, welche Politik daraus entstanden ist, dass wir den War on Terror bekommen haben, dass wir dadurch Hunderttausende, Millionen Tote bekommen haben auf der Welt. Das sind schreckliche Konsequenzen aus 9/11, gar keine Frage. Aber ich wage halt zu bezweifeln, ob 9/11 selber tatsächlich wirklich das Werk einer Verschwörung gewesen ist. Und für mein Gefühl scheint es wahrscheinlich zu sein, es war tatsächlich ein islamistischer Terroranschlag als eine inneramerikanische Angelegenheit. Aber wie gesagt, darüber kann man ja auch streiten, und wahrscheinlich werden Historiker erst in vielen, vielen Jahrzehnten tatsächlich so etwas wie Wahrheit herausfinden über das Ganze. Also auch das kann man ja mit einer gewissen Skepsis betrachten, die offizielle Version. Und aber man sollte halt sich davor hüten, aus Scheinevidenz heraus, aus scheinbaren Bezügen, die sich so knallartig auftun, tatsächlich auch schnell die Korrelation zu ziehen. Dazu mal ein kleiner Scherz am Ende, damit es noch rund wird an der Stelle. Es gibt ja den Statistikerwitz, die Wissenschaftler haben in Südschweden festgestellt, dass die Storchenpopulation stark zugenommen hat, und gleichzeitig hat man festgestellt, es wurden sehr, sehr viel mehr Kinder geboren in Südschweden. Und daraus haben dann die Wissenschaftler geschlossen, der Storch muss doch eindeutig dafür verantwortlich sein, die Kinder zu bringen. Das nennt man dann Scheinkorrelation. Gerade Verschwörungstheorien wimmeln vor Scheinkorrelationen dieser Natur. Oftmals aber nicht leicht durchschaubar.
Ja, also fantastisch. Ich kann nur empfehlen, einen Blick, und nicht nur einen, sondern viele Blicke in dieses Buch zu werfen, lieber Ingo. Weil man kann das einfach jetzt auch nicht in 40, 45 Minuten vertiefend so darstellen. Aber du hast tolle Beispiele genannt. Du bist herausgekommen, worum es dir geht. Und auch, was man den jungen Leuten an die Hand geben kann, was auch jeder so in seinem erziehungs- und pädagogischen Umfeld tun kann, um vielleicht die Zukunft etwas rarer von Verschwörungstheorien zu machen. Das wäre natürlich ein toller Wunsch. Ingo, ich wünsche euch das Beste mit eurem Buch und vielen, vielen Dank für den Input.
Ja, und danke für das schöne Gespräch und die Möglichkeit, darüber zu reden. War toll.
Gerne.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes, oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.